Preise, Preise, Preise. Hohe Preise, niedrige Preise, dynamische Preise, Flexi-Preise, Hochpreise, Niedrigpreise, ich weiß es nicht. Preise, 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 Gewinne, 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 würde ich fast sagen. Es geht heute um das Thema Eintrittspreise und auch so ein bisschen wieder das Thema, wie komme ich in diese Branche? Denn heute habe ich wieder einen fantastischen Gast, mit dem ich auf der Yapay Expo, Expo Europe 2025 in Barcelona gesprochen habe. Aber zuerst natürlich, wie es sich gehört, erstmal ein nettes Hallo und herzlich willkommen zu Hauto Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience für Freizeitattraktionen aller Art und Größe. Ob du ein Freizeitparkbetreiber bist oder Betreiberin, eine Attraktionsbetreiberin oder du möchtest gerade frisch in diese Branche reinkommen und möchtest aber verstehen wollen würden, wie das Ganze denn hier überhaupt abläuft, dann komm doch direkt zu mir und kontaktiere mich, contact@stefanburian.com, gerne auch auf meiner Webseite einmal schauen, was ich alles so an Dienstleistungen anbiete, stefanburian.com. Solltest du eine Dienstleistung benötigen, die du nicht darauf findest, dann schreib mich trotzdem an und wir schauen mal, ob ich dir da unter die Arme greifen kann. Ich helfe sehr gerne mit meiner über 20 Jahren Erfahrung aus Freizeitattraktionen der Welt aus verschiedensten Bereichen. Und wir wollen jetzt mal in einen Bereich hüpfen, den ich besonders spannend finde, mit dem ich mich immer mal wieder sekundär beschäftige, und zwar das Thema Preisgestaltung. Denn natürlich, wenn man ein Produkt anbietet, bei der Produktgestaltung kommt man natürlich auch in der Produktgestaltung irgendwann zur sogenannten Preispolitik. Und die Preispolitik ist in dem Sinne so wichtig, dass wir mit der Preispolitik verschiedenste Auswirkungen haben, sowohl in der Außenwirkung. Wie sehen wir jetzt, also wie präsentieren wir uns mit einem gewissen Preis? Welche Zielgruppe wird dadurch vielleicht auch angesprochen? In einem Niedrigpreissektor habe ich vielleicht auch viel niedrigschwelligere Angebote und viel geringere Hürden, dass BesucherInnen zu uns kommen, als wenn ich jetzt ein Premium-Produkt habe, wo ganz klar ausgeschlossen wird, dass Leute gerade aus prekären Situationen nicht vielleicht an dieser, ja, Experience-Erlebnis, an diesem Freizeiterlebnis irgendwie stattfinden werden. Nichtsdestotrotz muss man immer mal schauen, wo pendelt man sich mit seinem Preis an. Man macht dann Market Researches, guckt sich alles in der Umgebung an, vergleicht und kommt dann auf irgendwann eine Zahl. Manchmal finde ich, das fühlt sich jetzt an wie Würfeln. Manchmal steckt da ganz viel Arbeit hinter, aber das kann uns, glaube ich, heute unser Gast am besten erzählen. Und zwar habe ich heute zu Gast Marie Weißbach. Sie ist zwar schon in fester Hand, wollte ich jetzt gerade sagen, und zwar bei einer Firma, die in München sitzt oder in München auch ein Büro hat, nämlich Whitewater. Die kennt ihr alle, das ist unter anderem ein Hersteller für Rutschen, also gerade vor allem für Wasserrutschen. Die sind da jetzt nicht gerade so unbekannt. Sie hat aber vorher studiert, und zwar auch das Thema Hospitality, Tourism Management, und das Thema Preisgestaltung war da immer für sie irgendwie ein Thema. Und diese Folge wird natürlich dann auch im gleichen Atemzug genannt mit der Euro Amusement Professional, dem Fachmagazin gerade für den europäischen Freizeitmarkt. Da kann ich euch auch nur raten, schaut da mal rein. Denn die Marie hat dort mal einen sehr, sehr schönen Beitrag gemacht über das Thema Pricing, Pricing-Modelle, und deswegen haben wir jetzt hier diese schöne Verbindung mit der Euro Amusement Professional, dem Trade-Magazin. Wie gesagt, schaut gerne mal rein, eap-magazin.de, und ganz, ganz wichtig, solltet ihr von diesem Magazin zum ersten Mal hören, schaut euch gerne auf der Webseite um, wenn ihr mehr über dieses Magazin erfahren möchtet und vor allen Dingen wollt, dass dieses Magazin regelmäßig bei euch zu Hause in den Briefkasten oder ins Büro flattert, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, abonniert dieses Magazin. Es ist mein persönliches, absolutes Lieblingsmagazin, wo immer die besten, genialsten, tollsten, wichtigsten Informationen drinstehen, und auch jedes Jahr gibt es diverse Umfragen, Reports, Trendanalysen, die vor allem auch einem selbst bei der weiteren Produkt- und Attraktionsentwicklung und Gestaltung helfen können. Wer uns auch helfen kann, das ist auf jeden Fall die Marie. Wie gesagt, dieser Beitrag, der ist in, ich glaube, der letzten Ausgabe erschienen, und wir werden natürlich auch da so ein bisschen drauf aufspringen, aber wir lassen Marie einfach mal erzählen, wieso, weshalb, warum und warum das Thema Pricing eigentlich viel, viel schichtiger ist, als wir immer annehmen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay, ist das so von der Lautstärke hier oben für dich auch okay?
Ja, das passt für mich alles. Also bist zwar ein bisschen leiser, aber... Ach so, du meinst es auch ringsrum?
Ja, mit dem Geklipper und Geklamper.
So muss es sein.
So muss das sein. So muss das sein, ist eine gute Überleitung. Warum bist du in dieser Branche, Marie? Marie ist richtig, oder?
Marie ist absolut korrekt.
Marie?
Keine Ahnung, Marie.
Marie, okay.
Hauptsache nicht Maria.
Maria? ist bei so einem Namen, also mit Marie, mit IE ist wahrscheinlich oft, dass die Leute dann denken, das wäre auch noch ein A, oder?
Ja, also ganz oft wird Marie zu Maria, vor allem in Bayern. Also in Sachsen war mein Name immer total normal, kenne ich auch einige andere Maries, aber in Bayern ist oft eine Maria.
Maria. Die Maria ist heute hier. Also erzähl mal, warum bist du in der Branche? Weil wir hatten jetzt gerade schon hier auf dem Weg hin, du hast gerade Disney gedroppt, MSC, ja. Whitewater jetzt. Warum bist du in dieser lauten, blinkenden und rauschenden Industrie?
Also wenn ich mich jetzt hier umgucke und auch, also wir sitzen ja hier auf einer ganz tollen Bank mitten mit Glas und können auf die IAPA Expo Europe schauen. Und da fällt mir auf, es ist einfach toll, in der Branche zu arbeiten, wo andere Leute hinkommen und dann Freude haben. Also ich wollte schon immer in der Branche arbeiten, die Spaß macht. Das ist ja auch der Industry of Fun, sagen wir immer so schön bei der IAPA dazu. Und ja, wo es einfach Freude macht, hinzukommen, wo Familien hinkommen, um Erlebnisse gemeinsam zu erleben. Das war schon immer mein großer Traum und es kommt auch einfach von meiner Familie. Also ich bin schon als Kind mit meinem Papa, mit meinen Großeltern, auch mit meiner Mama in verschiedensten Freizeitparks in Deutschland gewesen. Meine Sommerferien bestanden immer daraus, mit dem Auto von Park zu fahren, da auf dem Parkplatz im Auto zu schlafen und schwuppsdiwupps waren wir am nächsten Tag in einem neuen Park. Das haben wir dann auch in Europa gemacht, bis hin dann rüber auf einen anderen Kontinent. Also da blüht eigentlich, also ging das Ganze schon los. Ich war auch in der Schule immer das ist die Freizeitpark Marie. Das ging bis ins Studium und da war der Weg einfach dann irgendwie klar, dass das ein langer roter Faden ist, der jetzt auch beruflich bei einem IAPA-Supplier angekommen ist.
So schließt sich dann der Kreis.
Genau.
Irgendwie ja. So die Freizeit da drin verbracht, irgendwie dann kleinere Umwege und jetzt bist du bei Whitewater. Aber darüber wollen wir ja gar nicht sprechen, sondern wir wollen ja über dich so ein bisschen sprechen heute, über deine Wege, vielleicht auch gerne über dein Studium, weil ich finde es auch mal ganz spannend zu erfahren, was haben die Leute studiert, wie haben die ihr Studium wahrgenommen und vor allen Dingen, was würdest du auch jungen Leuten raten, die auch so denken, weil, sind wir mal ehrlich, also es gibt nicht die tausenden Millionen von Leuten, die sagen, geil, ich möchte in einem Freizeitpark arbeiten, weil ich glaube, das ist das meist das Letzte, woran viele denken, weil Freizeitpark kann sich keiner vorstellen.
Exakt.
Aber warum ist für dich irgendwann klar gewesen, du willst in dieser Branche arbeiten? Also klar, wir wollen Spaß machen und so, wir kennen alle die Buzzwords, aber was war so dein persönlicher Moment, wo du gesagt hast, da muss ich jetzt rein?
Ganz klar, also wenn ich immer in der Schule gesagt habe, ich möchte mal im Freizeitpark-Business arbeiten, hieß es immer nur, du willst an der Achterbahn stehen und auf Start klicken oder du willst Popcorn verkaufen, sowas. Und ich wusste aber, nee, da steckt ja ein ganzes Business dahinter und das sehen wir auch, wenn wir uns hier umschauen. Es gibt tausende Unternehmen, die irgendwie dazu beitragen, die ganze Freizeitparkindustrie am Laufen zu erhalten, besser zu machen, Innovationen rauszubringen und deswegen wusste ich, ich muss irgendwas studieren, was schon in die Richtung geht. Natürlich gibt es total coole Studiengänge mit Attractions und Theme Park Management, aber ich habe mir gedacht, gut, Tourismusmanagement in München an der Hochschule für angewandte Wissenschaften hat auch einen Punkt Freizeitparks damit aufgelistet und dann habe ich mir gedacht, das ist es. Habe dann da angefangen zu studieren, geht 3,5 Jahre mit Praxissemester, also echt coole Sache und habe dann auch jedes Projekt, was es in der Uni gab, gut, Bachelorarbeit gibt es ja nur einmal, Masterarbeit auch nur einmal, aber jede andere Seminararbeit war immer rund um Freizeitparks.
Haben die manchmal dann auch komisch geguckt, wenn es hieß, Marie macht schon wieder irgendwas mit Freizeitparks?
Auf jeden Fall. Ich habe mir natürlich jedes Mal ein anderes Oberthema ausgewählt, weil man kann ja nicht immer, also die Freizeitparks bestehen ja auch aus einem sehr breit gefächerten Themenbereich und deswegen hatte ich dann jedes Mal ein anderes Thema mir gewählt, damit man trotzdem immer noch was Neues lernt, wenn ich irgendwas vortrage. Aber es war auf jeden Fall jedem klar, okay, Marie ist jetzt dran, da geht's um Freizeitparks.
Die Freizeitpark-Marie. Und du hast deine Bachelorarbeit hier über ein ganz spannendes Thema geschrieben, was in den letzten Jahren ja auch immer so auch zu einem Buzzword wurde. Worüber hast du deine Bachelorarbeit geschrieben?
Also meine Bachelorarbeit habe ich über Intellectual Property in Theme Parks geschrieben und meine Masterarbeit.
Oh, Entschuldigung.
Ist alles gut, ist halb so wild. Deswegen, wie du merkst, ich habe jede Arbeit über Theme Parks geschrieben. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Aber meine Masterarbeit, weil ich habe Business Innovation im Master studiert. Auch in München hatte da nichts mehr mit Tourismus an sich zu tun. Die meisten haben dann natürlich auch für BMW und Co. irgendwie da Anklang gefunden, aber ich habe das Ganze wieder auf die Freizeitparkindustrie bezogen und habe dann über innovative Revenue Streams, also Einnahmequellen und Dynamic Pricing in der Freizeitparkindustrie meine Masterarbeit geschrieben, letztes Jahr. Und genau, die dann noch verteidigt und jetzt sitze ich hier durch verschiedenste Zusammenkünfte, sagen wir mal so.
Ja, und du hast ja auch in der Euro Amusement Professional ja auch schon einen sehr ausführlichen Beitrag über das Thema Pricing geschrieben. Und da würde mich zuallererst mal dieser Gedanke interessieren, Dynamic Pricing. Das war ja, also vor 4 Jahren war es VR, vor 3 Jahren waren es diese Billo-Dinos, die es überall auf dem Messe-Floor gab.
Ja.
Letztes Jahr war es meiner Meinung nach wirklich Dynamic Pricing. Jeder noch so kleine Ticketanbieter hat gesagt, wir machen Dynamic Pricing, wir machen AI, wir sind cool und dein Business bla 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 bla.
Ja.
Dieses Jahr sehe ich das gar nicht mehr.
Was ist es denn dieses Jahr? Lass mal uns da erstmal kurz überlegen, was das diesjährige Thema ist.
Da habe ich heute auch schon arg drüber nachgedacht. Ich kann es nicht genau sagen.
Vielleicht sogar wieder neue Rides.
Geht
also nicht
eigentlich
neue Rides, aber wieder coole Coaster. Das würde ich vielleicht denken. Lass mal kurz droppen mit Mack Rides und Gerstlauer, Karls, Pipapo. Aber kommen wir zurück zu Dynamic Pricing.
Aber ich hab eine Theorie. Ja. Ich glaube, dieses Jahr, was mir aufgefallen ist, viel mehr FEC.
Mhm.
Also viel so Spielplatzanbieter. Ich meine, SBI Global ist auch immer ganz dick hier vertreten. Aber ich habe viel mehr Vertreter gesehen, die auch so Spielplatzkonzepte anbieten.
Ja.
Vielleicht ist das da.
Ja, könnte auch sein. Obwohl ich sehe weniger Hüpfburgen.
Okay. Ich muss sagen, ich bin froh, dass diese Hüftburgen dieses Jahr nicht so viele sind. Letztes Jahr war es ohrenbetäubend. Dieses Jahr ist es nur stinkend. Es ist kleiner geworden. Aber dafür, ich glaube, wo war das? Ich suche die ganz ohne Scheiß. Ich habe vorhin eine halbe Stunde gebraucht, um hier einen Anbieter, einen Supplier rauszusuchen, der ein ganz cooles Spielplatzkonzept hat, was total toll aussah mit Theming und LEDs und so weiter.
Ja.
Ich finde den nicht. Aber das ist mein Problem.
Kommen wir zu meinem Problem.
Kommen wir zu deinem Problem, Dynamic Pricing. Warum ist Dynamic Pricing dieses Jahr plötzlich nicht mehr so fett auf dem Teller? Letztes Jahr war es das Buzzword ohnehin.
Ja.
Und dieses Jahr auf einmal nicht mehr.
Ich denke, also es ist nicht in den Hintergrund gerückt, aber ich denke, viele Operator haben sich einfach, kommen langsam dazu, sich damit auseinanderzusetzen, sind hoffentlich in Kontakt getreten zu vielen coolen, man muss ja nicht alles selber machen, gibt ja auch viele coole Unternehmen, auch hier auf der Messe, die das anbieten, die einem dabei helfen, da Mut zu fassen, irgendwie, dass man als Freizeitparkbetreiber sagt, okay, komm, wir setzen uns jetzt doch mal mit unserem Pricing auseinander, weil da steckt ja so viel mehr dahinter, nicht nur das Pricing an sich, was kostet mich der Tag Eintritt, sondern wie viele Leute kommen an einem Tag, wie ist das Wetter, also alle Themen, die man in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft so planen kann, um natürlich dann irgendwie mehr ins Dynamic Pricing zu kommen, aber man muss ja auch nicht immer direkt dynamisches Pricing machen, man kann ja auch erstmal variables Pricing machen. Das ist ja der Unterschied, wir haben statisch, dann variabel und dann Dynamic und ganz, ganz viele Operator denken natürlich, ja, Dynamic, alles viel zu fancy, will ich nicht. Aber wenn man dann mit den unterschiedlichen Firmen in Kontakt tritt, kann es natürlich auch sein, die empfehlen einen, komm, wir gehen jetzt erstmal gemeinsam den Schritt von statisch zu variabel. Und deswegen ist, glaube ich, das Thema total aktuell immer noch, aber einfach nicht mehr so das Buzzword, weil einfach schon viele hoffentlich more aware sind, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen.
Ja. Ist das nicht interessant, dass Dynamic Pricing, also wirklich das dynamische, also Yield Management in der Freizeitbranche die letzten 10 Jahre einfach gar nicht stattgefunden hat, obwohl das eigentlich der Kern des Tourismus ist?
Ich verstehe das auch nicht. Also ich habe auch in meiner Masterarbeit eben untersucht und auch mit 15 Experten gesprochen. Die haben alle zu mir gesagt, ja, die Freizeitparkindustrie ist wirklich ein Slow Adopter. Immer so eine Schnecke habe ich mir da drunter vorgestellt, habe das auch dann immer irgendwie eingebaut, und um mir das da am besten gut zu merken. Aber es ist wirklich erstaunlich, Es ging ja los mit der Airline-Branche in den 1980ern oder sogar schon Ende der 70er. Dann ging es weiter mit den Hotels. Für die ist das alles total normal. Kreuzfahrtschiffe, voll, alles ja, super normal. Aber die Freizeitparks haben zu 90% dieselben, dasselbe Profil, dieselbe Charakteristik und haben irgendwie da sehr lange nicht drüber nachgedacht. Also Wahnsinn, dass das jetzt so aktuell ist, obwohl das Thema natürlich eigentlich schon ein alter Hase irgendwie ist.
Ja, 40 Jahre. Ne? Ja, also wenn man so seit 40 Jahren passiert das Ganze schon und irgendwann kam dann, mit Corona wurde es ein bisschen stärker, aber vor Corona hat so angefangen, dass ich glaube vor allem Convius war, ich glaube, einer der größten Anbieter, die direkt da rausgegangen sind, haben gesagt, wir machen jetzt Dynamic Pricing, da lief auch viel Geld in die Firma rein. Jetzt machen es halt, theoretisch bietet es eigentlich jeder an.
Ja, genau. Oder aber natürlich auch Inhouse-Lösungen. Man kann ja auch selber als Freizeitpark gucken. Am Wochenende natürlich kommen da mehr Leute als in der Woche. Das ist ja die einfachste Form von einem variablen Pricing. Oder dass ich fast niemand mehr an der Kasse sitzen haben muss, sondern alle Tickets eigentlich zu 90% im Voraus schon verkauft. So kann ich ja auch mein komplettes Geschäft einfach besser im Voraus planen. Mhm.
Ja, da sind wir wieder beim Slow Adopter, ne? Also, wäre Corona nicht passiert, werden wahrscheinlich heute immer noch einige Freizeitparks ohne Online-Tickets.
Das ist möglich. Und ich habe ja auch eine Umfrage gemacht mit 180 Leuten, um einfach mal herauszufinden, wie denn Gäste, also es hat dann nichts mit der Operator-Seite zu tun, sondern wie Gäste Dynamic Pricing wahrnehmen. Und da hat uns natürlich die Airline-Industrie und auch die Hotelindustrie geholfen, das schon einzuführen, weil Leute wissen einfach, dass es das gibt. Und ich konnte feststellen mit einer Korrelation mit Statistik-Tools, dass es so ist, wenn die Leute Dynamic Pricing kennen, dass sie dann auch das besser akzeptieren tatsächlich. Also da ist auf jeden Fall eine Korrelation da. Deswegen, man sieht es auch nicht als schlechter an als in der Freizeit, als in der Airline- oder Hotelindustrie, sondern es ist eigentlich gleichgesetzt. Es ist egal, ob es Airline oder Hotel oder Freizeitpark ist. Deswegen einfach machen.
Einfach machen. Es könnte so einfach sein, ne? Einfach machen. Diesen Slow Adopter, das hat sich jetzt gerade so in mein Gehirn gebrannt. Ne? Ja. Wenn ich jetzt so an meine Freizeitpark-Anfänge denke ich mir so... Excel, ausgedruckte Zettel, Klapprahmen, wie viel wir mit Klemmbrettern durch die Gegend gerannt sind. Schau, das klingt jetzt richtig boomerig, ne? Aber so, heute gibt es ja immer noch Freizeitparks, die so durch die Gegend rennen.
Ja.
Und das ist ja total ineffizient.
Ja, total. Also es ist Wahnsinn, sich das vorzustellen. Aber es gibt ja wirklich so coole Tools und Dashboards, wo man direkt sehen kann, wie ist der Besucheranstrom heute, ab wann soll es regnen, geht deswegen die Besucherzahl dann zurück. Also da gibt es ja so viele coole Tools. Und was ich da noch einwerfen will, es geht ja auch bei dem Dynamic Pricing nicht nur um die Tickets allgemein, sondern man kann ja auch andere Sachen im Park dynamisch bepreisen, zum Beispiel Fastpässe. Je nachdem, wie der Antrag ist, das auch in Real-Time dann umzusetzen, das ist natürlich dann nochmal ein Schritt obendrauf. Wir können ja langsam starten, von variabel zu dynamisch und dann noch In-Park-Spend dynamisch zu machen. Aber ja, fangen wir erstmal für die Slow-Adopter langsam an.
Erstmal mit dem Ticket und dann sehen wir mal weiter.
Genau, ja.
Du hast ja auch ein bisschen über Preissysteme, glaube ich, geschrieben. Ich muss ehrlich eingestehen, ich habe den Artikel nur überflogen, deswegen bin ich optimal vorbereitet für diese Folge.
Ich schicke dir danach noch meine 145 Seiten Masterarbeit.
Uff. Dann lese ich vielleicht erst den Artikel und dann sehen wir weiter.
Genau.
die Kurzvariante, das Fazit. Wenn wir über Preissysteme, oder wenn ich jetzt über Preissysteme nachdenke, fällt mir erstmal so die Historie ein, Disney.
Ja.
A, B, C, D, E-Ticket. Man spricht ja heute ja immer noch im Jargon von einem E-Ticket-Ride, also das teuerste Ticket, was man damals kaufen musste für die größten, aufwendigsten Rides.
Ja.
Da sind wir ja weit weg von. Das gibt's ja heutzutage so in der Form ja nicht mehr. Du guckst mich jetzt schon so
komisch an.
Oh, jetzt bin ich neugierig.
Weil wir wieder dahin kommen. Aber wir können ja erstmal ein kleines ausholen. Also ich würde auch wahrscheinlich nicht, also ja, bei Disney kann man schon gut anfangen. Aber du kannst bei den ganzen Fairgrounds, bei den ganzen Rummeln anfangen, dass du da ein Pay-as-you-go-Prinzip hast. Also du bezahlst für den Ride, den du machen möchtest, für die Bahn, Oktoberfest-Style, weil jetzt auch gerade Oktoberfest ist, können wir auch gut damit vergleichen. Und dann, ging es ja eigentlich bei man sagt immer, Disney war so der Erste, der dann ein Pay-One-Price-System eingeführt hat. Also ich bezahle einen Preis, das war dann schon nach ABCDE. Tickets, um das nochmal kurz da abzugreifen, und dann hat man einen Preis bezahlt für ein Ticket und dann konnte man den ganzen Tag das fahren, was man möchte. Dann kam natürlich noch, Six Flags ist ein gutes Beispiel, die ganzen Annual Passes, Jahrespässe, natürlich auch bei Disney, Universal, Europa Park, haben natürlich jetzt viele dann aufgegriffen. Dann haben wir auch ein sehr, sehr schönes Konzept von Cars Erlebnisdorf. Keinen Eintritt zu bezahlen, aber natürlich dann innen drin so eine tolle Halle mit so tollem Merchandise, Food and Beverage Optionen zu haben, dass man dann da natürlich sein Geld ausgibt und draußen wieder Pay as you go die Attraktion bezahlt, die man haben möchte. Ja, aber dann kam natürlich das ganze Thema Secondary Ticketing, also Fastpässe und Skip-the-Line und extra für VR-Attraktionen bezahlen. Und ich finde, da sind wir jetzt ja so ein bisschen wieder beim, es schließt sich so ein bisschen der Kreis, ein bisschen weg von Pay One Price zu wieder Pay As You Go. Weil natürlich der Pay One Price bleibt, man zahlt seinen Eintritt, der relativ hoch ist bei manchen Parks oder vielen Parks. Und dann muss man aber, um überhaupt Attraktionen zu schaffen, an dem Tag, weil sonst die Wartezeiten zu lang sind, natürlich noch seinen Fastpass kaufen. Und ja, da ist natürlich dann schon wieder Pay One Price plus Pay As You Go. Und dann sind wir irgendwie wieder bei Ticket A, B, C, D, E angekommen. Weil bei Disney hast du ja auch Lightning Lane mit Multiple Pass und Single. Und bei dem Multiple sind natürlich immer nicht die High Attractions, die tollsten mit dabei, sondern nur so Class C, D, würde ich sagen. Und Class E ist ja dann Single bepreist, nochmal mit einem fetten Preis. Also ist ja auch schon mittlerweile dynamisch bei Disney. Da kann ja auch variieren wegen Wochenende und in der Woche und vielleicht auch Real-Time, kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber ja, also so ein bisschen, würde ich sagen, hat sich das ja revidiert. Und wir sind jetzt wieder in der Zukunft, aber irgendwie auch in der Vergangenheit angekommen.
Aber was ist denn jetzt das Beste?
Das kann man gar nicht so sagen, weil das auch jeder Park für sich selber entscheiden muss. Ich würde immer sagen, dass man erstmal verstehen muss, wer denn überhaupt mein Gast ist. Ein Gast in einem Karls-Erlebnisdorf kann ja ein ganz anderer sein als jetzt in einem Europapark. Und deswegen geht natürlich das Prinzip bei Karls super. Das könnte man natürlich in einem Europapark jetzt nicht umsetzen. Weil wenn dann jeder natürlich ohne Eintrittspreis da reinströmt, das ist ein Riesenchaos. Deswegen muss man da immer erstmal gucken als Park, was habe ich für eine Zielgruppe, was sind die bereit auch auszugeben, in welcher Form. Kann man gut mit Umfragen ganz klassisch arbeiten, aber natürlich das auch irgendwie digital erfassen. Und dann zu gucken, was passt denn zu meiner Brand auch. Und ja, was ist dann einfach das Beste für meinen Park? Deswegen gibt es kein, das ist das Beste, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Muss ich dir jetzt leider so sagen, dass ich da kein Gewinner ausmachen kann. Aber ich habe natürlich eigentlich schon mein Favorite. Also ich finde schon Pay One Price toll, weil da mache ich mir dann keine Gedanken. Bei Pay As You Go denkst du jedes Mal wieder dran, jetzt muss ich Geld ausgeben, um diese Attraktion zu fahren.
Und man gibt dann jetzt eine Mutmaßung wahrscheinlich weniger am Ende des Tages aus, wenn ich eher drauf gucke, wie viel ich für jede Fahrt ausgebe?
Ja, also ich kann dir da jetzt auch keine Zahlen geben, weil das habe ich genauso in der Hinsicht nicht untersucht, weil ich ja bei keinem Park jetzt direkt irgendwie eine Umfrage machen konnte. Aber beim Pay One Price ist es schon so, dass du dann gut bereit bist, im Park noch Sachen auszugeben für tolles F&B, also haben wir ja bei Disney und auch im Europapark ist ja das Essen wirklich auch schon thematisiert und nicht nur Burger und Pommes, wie es früher war, oder auch tolles Merchandise wie Universal, die kleinen Zauberstäbe bei Harry Potter, also ganz, ganz tolle Sache und wenn die natürlich dann relativ preisintensiv sind und du hast aber schon einen Eintrittspreis irgendwann wegen Dynamic Pricing vor 1-2 Monaten bezahlt, ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten und da wird dann gerne dafür Geld ausgegeben.
Ja, du, es gibt keine Musterlösung, also das war jetzt auch reine Provokation, das jetzt zu fragen, weil natürlich ein Karls mit Pay One Price könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, weil das Konzept allein lebt ja davon, dass du auch ungezwungen bist und einfach Pay As You Go, Experience As You Go, also das, was du gerade machen willst, kannst du machen, kannst aber auch Dinge kostenlos genießen, weil du dir vielleicht einfach nur was anguckst oder auf dem Spielplatz bist.
Ja,
das wäre jetzt bei Disney natürlich so in dem Sinne nicht möglich.
Ja, da geht's ja schon los, bei Karls ist natürlich kommt auch jeder mit, sage ich mal so. Da können auch die Großeltern mitkommen, auch wenn die sagen, ich will überhaupt nichts fahren. Wenn du bei den anderen Parks dann erstmal einen saftigen Eintrittspreis zahlst, dann kann es natürlich sein, die Großeltern sagen, ja, ich fahre ja gar nichts, das macht keinen Sinn, da mitzugehen.
Ja, genau, du zahlst einen vollen Eintrittspreis und machst eigentlich nichts.
Genau, und so kannst du natürlich trotzdem in einem tollen Umfeld sein, deinen Enkeln beim Spielen zugucken und dann am Ende dein Marmeladenglas mitnehmen.
Das gehört natürlich dazu. Ich find auch schön, dass du Disney gerade erwähnt hast, weil dieses moderne Disney-Konzept, das widerspricht all meinen
Gedanken einer guten Experience. Also die werden sich bestimmt irgendwas dabei gedacht haben mit Genie, Genie Plus und Lightning, Lightning Plus, Multiple, Single, morgens früh, 5 Uhr morgens da. Also wenn ich diese Influencer Disney Moms da sehe auf Instagram.
Stress.
Boah, Alter. Ich würde das Handy gegen die Wand schmeißen und sagen, Kinder, wir fahren jetzt nach Walmart und gucken uns da, keine Ahnung, irgendwas an.
Ja.
Aber nicht, also das würde mich ja so stressen.
Das ist schon Planungsaufwand jetzt dahinter, oder? Also ich finde auch, wenn du unwissend in einen Disney-Park gehst, dann kann es auch sein, deine Experience kippt relativ schnell, weil du einfach, erstens, eigentlich willst du den Park genießen, aber kannst es irgendwie nicht, weil entweder überall 3 Stunden Anstehzeit ist und du aber gar nicht über den Fastpass Bescheid weißt oder die um 7 Laien dann schon lang zu ist. Ja. Also ja, schwierig.
Es ist super schwierig und ich habe genau das beste Beispiel jetzt in PortAventura erlebt.
Mhm.
Wunderschöner Park.
Ja.
Punkt. Der Rest ist halt, also ohne Fastpass an einem Wochenende kommst du da halt nicht durch die Gegend.
Ja, finde ich auch. Und dann hast du ja auch an jeder Attraktion diesen Automaten stehen. Gut, du kannst ja auch alles über die App machen, das ist ja das Schöne, aber wenn dann so ein Automat dann da steht, null ins Theming angepasst, irgendwie schwierig.
Und findest du nicht auch jetzt mal den Automaten nochmal ansprechen?
Ja.
Das wirkt ja schon dann auch eigentlich auf den Kunden so, da steht der Automat ja schon bereit, weil die wissen, die schaffen das heute eigentlich gar nicht schneller
genau
zu sein.
Genau, und das finde ich ein bisschen doof, weil dann kommt dem Gast ja rüber, okay, eigentlich weiß der Park das, dass es ohne Fastpass gar nicht geht und deswegen, was ich auch nämlich rausgefunden habe in meiner Umfrage, wenn ein Wert dahinter steht, also der Gast einen Wert sieht, dass irgendwie das F&B toll thematisiert ist oder es tolles Merchandise gibt, dass man dann eben mehr bereit ist, dafür zu zahlen, als einfach nur jetzt so für einen Fastpass Geld auszugeben, weil du siehst, okay, sonst müsste ich ja 3 Stunden warten. Wenn du den im Vorfeld mit dazu gibst, bei einem Early Booking Preis zum Beispiel, und dann hast du den Fastpass mit dabei, super tolle Sache, alles gut, aber im Park an dem Tag, weil du gezwungen bist, weil du sonst nichts fahren kannst, ist halt schade.
Das ist schade und schwierig. Also ich muss auch echt sagen, das hat mir PortAventura so ein bisschen vermiest. Ich wollte den Park, weil ich meine, jeder weiß, dass der Park keine gute Operations hat, ob man da gewesen ist oder nicht, man kennt die Gerüchte. Als ich dann da war, war ich trotzdem überrascht.
Ja.
Und ich konnte es nicht so gut genießen, weil ich mich auch irgendwann da so richtig reingeraged habe in diese ganze Situation.
Ja.
Aber da mal einen Haken dran und nochmal so rausblickend, weil ich finde dieses System auch interessant. Eigentlich sind wir jetzt aus so ein Hybrid, pay one price, aber pay as you go, because you want to have VR. Also Upcharge ist ja sowieso auch das, wo die meisten Leute ich würde fast sagen, die meisten Chefs so da so sitzen und sagen, geil, machen wir jetzt alles. Und ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, die Movie World damals in Bottrop, als sie angefangen haben, ein Go-Kart dahin zu stellen. Mit, ich glaube, sogar Benzinern noch damals, wo man sich heute denkt, Leute, 10 Euro, 7 Euro, irgendwie so ein Preis, wo du auch sagst, wer fährt damit? Die Leute fahren damit.
Ja.
Und das finde ich dann halt viel interessanter, dass du diese Upcharge-Attraktion dann anbietest.
Ja.
Kannst sogar mit dem Yield-Management-Argument kommen, wir haben ja so eine geringe Kapazität, deswegen müssen wir einen Eintrittspreis dafür nehmen, um das zu regulieren.
So ist es, ja. Du steuerst natürlich auch einfach die Besucher, ganz klar, ne? Aber, was war deine Frage?
Meine Frage ist, oder vielleicht die Anmerkung ist, ist das gut in der Richtung, in der wir uns bewegen? Ist Pay-One-Price vielleicht nicht am Ende des Tages für alle das Beste? Ich meine, dass wir konsumieren in einem Freizeitpark ist ja normal, das gehört dazu.
Ja.
Ne?
Ja,
du hast ja schon das thematisierte Essen, das Merch erwähnt.
Ja.
Das ist ja auch, ich sag mal, so ein bisschen Grund und Brot, damit so ein Freizeitpark sich überhaupt ernährt,
so
kommt einfach der Zusatzumsatz da
rein. Genau, der In-Park-Revenue.
Genau, und das sehe ich bei VR und bei den ganzen Upcharge-Attraktionen eigentlich auch, aber trotzdem denke ich mir manchmal so, Spielbuden ist so ein gutes Beispiel.
Ja.
Muss das sein? Ist das eine Experience? Aber dann sind wir schon wieder bei einem anderen Ding, weil dann sind wir ja nicht mehr beim Eintrittspreis, sondern das sind ja wieder so On-Top-Sachen, so die Cherry on top.
Ja, das stimmt. Und ich finde auch, wenn das unterschwellig ist und dir nicht so aufgequatscht wird, ist ja auch voll okay.
Ja.
Weil dann kannst du es machen und es gibt immer Leute, die das dann gerne machen, deswegen passt es schon. Aber das Problem ist, wenn du jetzt nur bei Pay-One-Price bleiben würdest oder wieder dahin irgendwie zurückgehst, im Zeitalter von Premiumization und Personalisierung, die zwei Stichwörter da einfach mal zu nehmen, brauchst du eigentlich auch so einen Pay-as-you-go-Ansatz irgendwie wieder. Deswegen habe ich mir dann auch gedacht, vielleicht wäre es ja auch irgendwie cool, man hat einen Eintrittspreis, der ist aber irgendwie entweder ein bisschen geringer oder irgendwie in einer humanen Art und Weise. Und dann bietest du verschiedene, du musst ja nicht alles personalisieren, aber dass du einfach verschiedene extra kleine extra Tickets nochmal hast, extra nur für Leute, die nur mit Kids kommen, die das dann nur irgendwie Kids-Attraktionen in den Fastpass haben. Oder dass du, wenn du nur da bist, um schnelle, tolle Achterbahn zu fahren, dass du dann irgendwie nur einen Fastpass hast mit den ganzen Rides inklusive und die anderen Sachen, da kannst du dich ja normal anstellen, wenn du noch Lust drauf hast, aber wenn ja. die Zeit nicht reicht, gut, dann ist es für denjenigen auch nicht so schlimm, weil der sowieso persönlich gesehen wegen den schnellen Rides da ist.
Ja. Dieses Thema Premium finde ich auch ganz spannend. Der Europapark ist meiner Meinung nach der Park, der das perfektioniert hat. Man sieht das in Rulantica
ja.
mit den Cabanas, ja. die von irgendwie einer Couch von 20 Euro bis hin zur Premium-Suite von 750 Euro
exakt,
gehen.
Ja.
Ist Premium eine Option, um Zusatzeinnahmen zu generieren? Oder ist das so ein Ding, wo man sagt, man hat es, wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, dann steht es halt leer?
Ja, also ich finde es super, wie Rulantica das macht, weil die haben ja auch genug Liegen an tollen Positionen, auch schöne Liegen, dass man auch einfach ohne so ein Cabana toll über den Tag kommt. Und wenn man das aber möchte, dann finde ich es absolut richtig gewählt von der Business-Seite, dass die auch die Cabanas anbieten. Weil das habe ich auch in meinen Experteninterviews erfahren, vor allem von einer Person, die eher im saudi-arabischen Bereich einen Park hat. Wenn du es anbietest, gibt es immer jemand, der das auch bucht.
Ja.
Und dann wäre es ja schade, wenn du es nicht hättest.
Okay, verstehe.
Und ja, dann irgendwie der Revenue dir dann flöten geht. Deswegen ist es so ein Mix, wie es ein Rulantica ist, eigentlich perfekt gewählt, weil es ist null aufdringlich. Du hast andere Möglichkeiten, also Therme Erding leider hast du ja da zu wenig Liegen. Wenn du da früh nicht irgendwie dir ganz schnell eine Liege reservierst, dann ist doof und dann fühlst du dich vielleicht gezwungen, so ein Cabana noch zu mieten. Deswegen Kompliment an Rulantica, das ist wirklich sehr gut gelungen da.
Ja, sehe ich auch so. Und dieses Ding, dass man Kapazitäten reduziert, um dann zusätzlich was anzubieten, das ist natürlich schon, wo es in die Richtung geht, frech. Das ist, ja. das ist forciert, das funktioniert nicht. Genau, ja. dann fühlen die Leute sich am Ende des Tages verarscht.
Genau so ist es. Deswegen ja. es muss auf jeden Fall ein Mehrwert da sein. Und wenn Leute dann sagen, ich finde das Sofa da so toll in Rulantica, da haben wir einen Rückzugsort, auch mit Kids oder so, nicht da irgendwie am Wellenbad direkt nur noch eine Liege haben, dann können sie das ja gerne buchen, müssen aber nicht.
Ja, ungezwungen. Da sind wir wieder beim Thema Karls.
genau.
Wenn du jetzt einen Freizeitpark dir im Kopf ausdenken würdest, wie würdest du für dich deinen Eintrittspreis formulieren? Wie kommt der zustande?
Wie kommt mein Preis zustande? Ja, auf jeden Fall kommt es ganz drauf an, was für Attraktionen ich da drin habe, was die auch für einen Aufwand haben zu betreiben. Zusätzlich, was habe ich natürlich für Stände mit Essen und Trinken, Merchandise, tragen die sich vielleicht sogar von selbst durch den Verkauf der Sachen. Aber müsste man natürlich schon berechnen, was auch das Einzugsgebiet ist, wie viele Besucher ich ungefähr am Tag habe. Also das kann man, glaube ich, so einfach leider nicht sagen. Deswegen gibt es ja da ganz viele tolle Unternehmen, die sich genau damit beschäftigen, wie man dann den Preis setzt und was man alles im Hintergedanke mit hat. Aber habe ich auch in meiner Masterarbeit dann noch kurz als letztes angesprochen. Es wäre natürlich toll, wenn man eine neue KPI einführt, weil sonst ist ja immer nur Besucherzahl, Umsatz. Relativ neu ist ja dann der In-Park-Spend natürlich noch dazugekommen. Aber noch eine neue KPI wäre natürlich irgendwie die Guest Satisfaction, also NPS kann man natürlich messen, aber dass man dann alle KPIs, die ich jetzt genannt habe, in einen Topf wirft und dann sieht man ja eigentlich, bei welcher Besucherzahl, mit welchem Preis ist der Besucher wie zufrieden. Und wenn man dann den perfekten Punkt findet für jeden Tag, den sich irgendwie auszurechnen wegen natürlich Daten, die ich aus der Historie habe und die ich dann mit KI beispielsweise auch schon für die Zukunft prognostizieren kann, da dann den perfekten Punkt zu finden, wo alles miteinander passt, Gästezufriedenheit, Eintrittspreis, Besucherzahl und In-Park-Spend. Das wäre so mein Dream, meine Dream-KPI. Und wenn ich die habe und man die irgendwie gut berechnen kann, dann würde ich meinen Park wahrscheinlich erst aufmachen.
Aber da lernt man mal wieder, Data is key, ne? Also
ja.
Es ist so unfassbar schockierend manchmal auch für mich. Also es gibt ja Freizeitparks, die machen immer noch per Strichliste, also wenn sie überhaupt Personenzahlen an ihren Fahrgeschäften tracken. Das ist ja, auch nicht bei jedem Park der Fall.
Ja.
Ich würde jedem raten, macht das. Da findet ihr super viele tolle, wertvolle Informationen heraus.
Gibt es ja auch Technik, die einfach die Leute trackt.
Ja. So, Punkt. Genau. Und das ist
Punkt
bei
eins.
Genau. Punkt 1, erfasst die Daten. Punkt 2, schmeißt sie nicht in einen Ordner und sagt, irgendwer wird da schon nachfragen, sondern guck, dass man mit den Daten was lernt. Das ist genau wie mit den Sachen, die du gerade gesandt hast, KPIs. ich habe das, und da muss ich ein großes Shoutout an Merlin auch geben, die sammeln halt wirklich so genau Daten an jeder Position, dass du auch den NPS sofort rausfindest, dass du den Spend per Cap für alle Secondaries raus hast und dass du sofort ablesen kannst, da passiert das aus dem Grund. Dann gibt es Gespräche mit den ganzen GMs und auch in der Region. Man vergleicht auch, was gab es vielleicht irgendwelche Großevents in der Region, die vielleicht unsere Besucherzahlen beeinflusst haben. Exakt. Dass man halt diese, auch wenn es so winzige Faktoren sind, zumindest einen Ansatzpunkt hatte, okay, wenn das nächstes Jahr nochmal an dem Tag passiert, Berlin Marathon zum Beispiel, haben wir immer gemerkt in unserer Attraktion, die ganze Attraktion war halt die Straße, die Hauptstraße war abgesperrt. Natürlich kommen an dem Tag weniger Besucher, ganz klar. Ja. Und jedes Jahr war man so, ach ja, stimmt, das war ja wieder Opala. Genau so. Also Daten sammeln, Daten verwerten und Schlüsse daraus ziehen, um daraus was zu machen.
Wenn man das selber nicht kann, also erstens mal gibt es dazu Firmen, aber mir junge Leute, sage ich jetzt mal so, die dann an irgendeiner Uni studiert haben oder so und die sich da ein bisschen für interessieren, die würden da, glaube ich, auch schon viel helfen.
Voll.
Da die einfach einzustellen. Und natürlich ist es manchmal schwierig, wenn Leute, die schon 30, 40 Jahre in dem Freizeitpark arbeiten und ein gutes Bauchgefühl haben, sich dann an neue, junge Leute da irgendwie zu halten und denen vielleicht auch zu glauben, weil die einfach Daten auslesen können und auch Schlussfolgerungen ziehen können, die dann vielleicht anders sind als das Bauchgefühl von denen, die schon länger da sind. Mhm. Und das ist natürlich dann auch so ein kleiner Generationenkonflikt, den man dann irgendwie aus der Welt schaffen muss. Aber da kann ich nur appellieren, glaubt die jungen Leute oder wir jungen Leute, wir kriegen das schon gewuppt mit den Daten.
Ich denke auch. Was hat dir dein Studium oder beziehungsweise was war dein größtes Mitbringsel aus deinem Studium? Außer natürlich, dass du jetzt einen Master hast. Gab es irgendeinen Aha-Moment, wo du die Branche noch ein bisschen besser verstanden hast?
Also in beiden Studiengängen war es ja nicht so tief mit Freizeitparks von der Theorie her. Ich habe da dann immer alle irgendwie mein Thema selber daraus gemacht. Aber in meinem Business-Innovationsstudium habe ich eigentlich alle Geschäftsmodelle, gefühlt 100 verschiedene Geschäftsmodelle, die es auf der Welt gibt, kennengelernt. Natürlich meistens im normalen BWL-Bezug in München mit der Autoindustrie. Und ich habe dann immer überlegt, okay, wie ist das beim Freizeitpark, wie wir ja auch ganz am Anfang schon drüber gesprochen haben. Habe dann das Freemium-Modell, was es ja auch mit Spotify und LinkedIn und Co. gibt. Das ist ja eigentlich Cars. Ne?
Oh ja.
Genau, und so habe ich das dann immer übertragen.
Interessant.
Welches Businessmodell in der normalen Welt, normale Welt, kann man wie auf die Freizeitparkwelt adaptieren. Mhm. Und das hat mir immer sehr großen Spaß gemacht. Deswegen war es auch absolut richtig, den Tourismus-Bachelor und Innovationsmaster zu machen. Und ja, das in Kombination war eigentlich so mein gesamter Wow-Moment, um das alles dann immer auf die Freizeitparkindustrie zu übertragen.
Ja. Und so generell dieses Reinrutschen in die Branche, ich meine, du bist ja auch früher dann als Hobby, als Fan so rumgereist.
Ja.
Gibt es so Momente, wo du vielleicht disillusioniert gewesen bist? Oder sagst du, dieses Hineinschauen, so dieses durch ein Schlüsselloch gucken, hat dir eigentlich noch viel mehr Spaß und Neugierde bereitet?
Ich glaube, den Moment gab es nie, weil ich schon immer interessiert war, hinter die Kulissen zu schauen, irgendwie auch schon als Kind. Deswegen gab es eigentlich nie den Moment, oh Gott, wenn ich jetzt dahinter schaue, wenn du jetzt in der Branche arbeitest, ist der Zauber weg. Weil ich nie, keine Ahnung, so in der Magie gefangen war. Gut, ich mag es auch gerne, in der Show zu sitzen und mich da verzaubern zu lassen, aber ich habe auch früher persönlich getanzt und habe auch Musicals mitgespielt und Co. Und da war schon immer behind the scenes, da war schon immer irgendwie auch hinter der Bühne manchmal die chaotischen Sachen, die ich gesehen habe, und deswegen war das jetzt persönlich nicht so schlimm, da irgendwie hinter die Kulissen dann zu schauen und in die Realität zu schauen.
Okay, zweite Frage, warum Freizeitwelt und nicht Musicalwelt? Wenn du schon Musicals gesungen hast, hat man dann keine Ambition, auf der Bühne zu stehen?
Doch, die hat man. Die hat man auf jeden Fall. Das war auch ganz am Anfang in meiner Jugend mal Plan A. Aber gesundheitsmäßig ist es dann schlecht, wenn man Knie hat, die nur funktionieren, wenn sie einbandagiert sind, weil das will natürlich keiner auf einer Bühne sehen. Und deswegen habe ich dann gedacht, ja, halb so wild. Freizeitpark eben nicht von einer Bühne, sonst hätte ich gerne in einem Freizeitpark irgendwie was an Shows gemacht oder so. Aber in einem Freizeitpark nicht auf einer Bühne zu stehen, sondern irgendwie BWL-seitig den zu betrachten, ist doch eigentlich auch perfekt. Das kann ich sowieso viel länger machen, als Tänzerin vielleicht irgendwo zu sein.
Ja, so von einer Langfristigkeit her schon, ja.
Ja.
Und wir haben jetzt ganz viel mit Zahlen und Preise und Daten, und ist aber auch ganz schön langweilig auf Dauer, oder?
Nee, finde ich nicht. Also natürlich, es wirkt mega langweilig. Ich habe mich auch früher immer im irgendwie Marketingbereich oder so gesehen. Gut, ich will jetzt Marketing auch nicht schlecht machen, das ist auch super viel mit Zahlen und Co. Aber wenn du natürlich irgendwie in Finance und Data Analytics und Data Insights und sowas reingehst, sieht das langweilig aus. Aber die Insights, die du daraus ziehen kannst, um die dann vielleicht auch noch auf eine schöne PowerPoint-Präsentation oder so zu bringen, die Insights sind halt eigentlich das viel Interessantere. Mhm. Weil dann denkst du, es ist so, aber letztendlich ist es genau andersrum. Ja. Und das sagen dir halt die Daten.
Data is key. Daten lügen nicht.
Genau.
Außer die wurden falsch eingetragen.
Dann ja, ja. Ist das, also andere Sache. Aber wir gehen davon aus, Thema. Dass das alles ordnungsgemäß in die Datenbank eingeflossen ist. Dann sollten auch die richtigen Ergebnisse rauskommen.
Wenn junge Leute das jetzt hier hören und die denken sich jetzt, boah, geil, ich will auch in dieser Branche arbeiten. Was für Tipps würdest du denen mitgeben?
Also ich bin in meinem Bachelor, also noch in meinem Bachelor relativ am Anfang, schon der IAPA beigetreten. Das ist ja die International Association for Amusement Parks and Attractions.
Ich möchte auch eben kurz hier reinwerfen, das ist keine Werbung, das haben wir nicht abgesprochen, auch nur weil wir jetzt hier gerade auf der IAPA sitzen, aber es ist einfach...
Die ist halt auch so groß,
es
hier
steht halt überall. IAPA Expo Europe, es prangt direkt über uns auf diesem riesen Bildschirm. Aber nein, du hast vollkommen recht. Ja. Deswegen, ja.
Also ich bin da einfach eingetreten, weil ich dachte, Mensch, es gibt da einen Verband, das weiß man ja auch irgendwie so im ersten Moment nicht. Es gibt da einen Verband, der tolle Messen, tolle Events organisiert, wo sich natürlich die Unternehmen, die schon in der IAPA sind und da miteinander Business schon betreiben, wiederfinden, aber auch als Young Professional, also egal ob als Student oder noch gar nicht in der Uni angefangen oder dann auch nach der Uni mit dem ersten Job oder wann auch immer, wann man sich als Young Professional halt sieht, gibt zwar eine Altersgrenze, aber egal, es ist einfach eine tolle Gemeinschaft, man kriegt da super viel Input. Man kann an Webinaren teilnehmen, da sich weiterbilden. Wenn man was Tolles ausgearbeitet hat selber, kann man auch versuchen, das vorzustellen, mit Leuten in Kontakt treten, auf Messen gehen, mit großen Freizeitparks, aber auch Herstellern für Freizeitanlagen sprechen. Ich glaube, das ist eine super Sache, die kann man auch fragen. Was haben die studiert? Was haben die für eine Ausbildung gemacht? Wie sind die dahin gekommen, wo du jetzt bist? Man kann sich auch mit Gleichgesinnten austauschen, die in derselben Position sind, also auch gerade noch studieren oder so. Oder ja, einfach nach Studiengängen schauen, die irgendwie vielleicht in eine Richtung gehen, die man dann zumindest immer auf die Freizeitparkindustrie ummünzen kann, wie bei mir. Ich glaube, viele verschiedene Wege führen in die Freizeitparkwelt. Ja. Augen auf.
Augen auf bei der Berufswahl.
Genau.
Ja, du sagst es schon. Ich meine, also man kann ja, also ich hatte vorhin jemanden hier, der bei der BUAS studiert hat.
Ja.
Attractions Management, Project Toll. Management, nochmal was anderes.
Ja.
Du jetzt viel mit Daten, viel Zahlen, viel Auswertungen, aber auch halt diese logischen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Aber man kann natürlich auch noch viel mehr basic sein, eine Ausbildung machen.
Genau.
Kaufmann, Kauffrau.
Exakt.
Mechanik, Technik, Ingenieur, da gibt es ja so viel.
Das ist also, ja das Coole. Ja. Im Freizeitpark, egal was du machen willst, es findet sich im Freizeitpark wieder. Das ist ja wie eine Welt für sich. Deswegen, also auch wenn du irgendwas ingenieurmäßig studieren möchtest oder so, dann wirst du eben Freizeitparkbauer oder nicht Freizeitpark, aber Freizeitanlagenbauer oder eben stellst Achterbahn her oder jetzt bei Whitewater stellst Wasserrutschen her. Also gibt's ja irgendwie alles, was man sich noch vorstellen kann. Deswegen ist da eigentlich niemand ausgeschlossen, egal ob Studium oder Ausbildung und Co. Man findet irgendwie, wenn man möchte, immer seinen Weg.
Ja, das sind sehr gute Tipps.
Super. Danke.
Marie, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich habe heute auch noch mal ein bisschen mehr über Pricing gelernt. Das ist immer wieder ein Thema, wo ich selber drüber stolper, dass ich da einfach... Also, ich kenne ein Beispiel, aber ich weiß nicht, was dahinter steckt. Aber das hat mir noch mal die Augen geöffnet und ich werde definitiv nachher noch mal den Artikel lesen.
Alles gut.
Ansonsten aber auch noch mal ein Dank an die Euro Amusement Professional für diese Folge. Und Marie, danke für deine Zeit.
Dankeschön, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Tja, und da haben wir es heute mal wieder gelernt. Es ist einfach nicht nur eine Zahl, die irgendwo steht, sondern wirklich ein Zusammenspiel von unglaublich vielen Faktoren, die dann dazu führen, dass am Ende irgendwo eine Zahl steht und diese Zahl sich durch andere weitere Faktoren wieder verändert. Und Dynamic Pricing, flexibles Pricing, Preispakete, Das ist so unglaublich vielschichtig. Abo-Modelle, also ich glaube, da könnten wir noch diverse Folgen drüber machen. Und vielleicht werden wir sogar das Thema nochmal aufgreifen. Denn ich finde, gerade mit dem, und das hatte ich auch im Interview erwähnt, dieses Dynamic Pricing hat sich jetzt so ein bisschen ausgeritten. Wir haben jetzt wieder, ich sag mal, etwas gefestigtere Preisstrukturen. Dynamic Pricing ist wichtig und interessant, aber glaube ich in dem Ausmaße, dass man vielleicht irgendwie minütlich einen Preis anpassen müsste, ja, muss man mal schauen, wie tief man da gehen muss und braucht auch tatsächlich, ob das nachher sich überhaupt auswirkt auf die eigenen Umsätze, denn am Ende des Tages, klar, generiert man auch Umsätze mit dem Eintrittspreis. Mehr zu Marie Weißbach findet ihr auf ihrem LinkedIn-Profil, der Link ist natürlich dazu in den Shownotes. Und wenn ihr auch mehr wissen möchtet über die Euro Amusement Professional, dem Trade-Magazin, internationale Fachzeitschrift für die Fach- und Führungskräfte der Freizeitwirtschaft, dann schaut doch mal auf www.eap-magazin.de nach. Dort gibt es ganz viele frische und spannende News aus der Freizeitwelt. Es gibt übrigens auch dort Stellenanzeigen aus der Freizeitbranche. Es gibt auch da natürlich die Möglichkeit, das Magazin zu abonnieren, wenn ihr gerne auch die haptische Version regelmäßig auf eurem Schreibtisch liegen haben möchtet. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch da draußen eine fantastische Zeit und bis zum nächsten Mal.